ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Herzlich willkommen. Zum einen begrüße ich Frau Professor Birte Plato. Sie ist Professorin für evangelische Religionspädagogik und praktische Theologie und unter anderem Mitglied im KI-Kompetenzzentrum. Und als weitere Gästin Dr. Lisa Hecht. Sie ist Wissenschaftlerin am Institut für Philosophie und beschäftigt sich mit der angewandten Ethik, der normativen Ethik und der politischen Philosophie. Herzlich willkommen. Als weiteren Referenten hier auf dem Podium Dr. Hermann Theilen, Facharzt für Anästhesiologie und Intensiv- und Notfallmedizin, seit 2003 stellvertretender Vorsitzender der Ethikkommission der TU Dresden. Und wir haben eine Moderatorin gewinnen können. Das ist auch so ein Prinzip für uns in der Wissenschaftskommunikation, dass wir junge Wissenschaftlerinnen so ein bisschen die Motivation geben, an ein Mikrofon zu treten und dann aus den wilden Ideen, die ich manchmal habe, was Lustiges zu machen. Nathalie Lawitzke ist unsere Moderatorin und ich freue mich ganz besonders, dass du die Zeit gefunden hast und die Muse und den Mut auch, dich hier mitten in so ein Podium zu setzen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Wir haben uns heute drei Gäste eingeladen, die sich alle aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit Fragen der Ethik beschäftigen. Und um unsere Gäste ein kleines bisschen besser kennenzulernen, gleich zu Beginn, würde ich Sie bitten, ein kurzes Eingangsstatement abzugeben. Was ist es denn für Sie? Bleiben wir beim Titel der Veranstaltung. Welche Rolle spielen ethische Entscheidungen für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für eine funktionierende Gesellschaft? Fangen wir doch von rechts nach links an, Frau Plato.
Also ethische Entscheidungen sind natürlich schon so die Königsdisziplin. Ich würde vielleicht sagen, vielleicht beginnt es schon früher allein beim Nachdenken über richtig und falsch. Und natürlich ist die Entscheidung dann immer auch ein Scheideweg. Und Gesellschaft muss sich permanent darüber verständigen, was denn gut ist, was falsch ist. Und gerade in gesellschaftlichen Ordnungen wie unsere, die ja komplett frei sind, also es gibt eigentlich kein festes Regelsystem mehr, was uns vorschreibt, wie wir leben müssten, wie wir uns verhalten müssten, welche Regeln definitiv gelten. Da sind Entscheidungen eigentlich eine permanente Aufgabe. Und als zweite Aufgabe ganz sicher Einzelentscheidungen oder Entscheidungen von Kollektiven aufeinander abzustimmen. Und deswegen liegt da eine große Bedeutung, aber eben auch ein großes Potenzial, sich darüber zu streiten. Ich bin mal gespannt, ob wir das heute tun.
Also ich möchte auch mit dem Aspekt anfangen, dass wir in einer sehr diversen Gesellschaft leben. Wir leben in Deutschland zusammen mit etwa 85 Millionen anderen Menschen, die alle sehr unterschiedlich sind. Die haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein gutes Leben ausmacht. Die haben unterschiedliche Voraussetzungen und Fähigkeiten, unterschiedliche Bildungsgrade, unterschiedliche Niveaus an Wohlstand. Und das sind sehr viele verschiedene Aspekte, die wir zusammenbringen müssen. Also wir müssen mit all diesen unterschiedlichen Menschen zusammenleben, die auch teilweise unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, die Aufgabe, die Ethik da erfüllen kann, ist zweierlei. Also zum einen kann Ethik uns helfen, zu verstehen, wie gestalten wir eigentlich eine gerechte Gesellschaft? Wie können wir gerecht zusammenleben in einer Gesellschaft, die so divers ist wie unsere eigene? Da kann Ethik uns helfen, weil die Frage nach Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Wie gestalten wir gerechtes Zusammenleben? Wie gestalten wir gerechte Institutionen? Das ist eine der Kernfragen der Ethik. Eine zweite Aufgabe, die Ethik, glaube ich, erfüllen kann, um zum Funktionieren der Gesellschaft beizutragen, ist, dass sie uns hilft, unsere eigenen Moralvorstellungen, unsere eigenen Moralurteile zu hinterfragen und zu fragen, sind die eigentlich richtig oder falsch? Also man kann, wenn man ethisch reflektiert, etwas Distanz nehmen zu seinen eigenen Moralvorstellungen. Ein ganz konkretes Beispiel zum Beispiel, wenn ich sehe, dass die Steuern erhöht werden, da kann ich erstmal sehr frustriert darauf reagieren und mir denken, das Geld habe ich aber sehr hart erarbeitet, warum nimmt der Staat mir jetzt die Steuern wieder weg? Das kann erstmal mein erstes moralisches Urteil sein, es ist falsch, dass der Staat mir mein hart erarbeitetes Geld wieder wegnimmt. Ethische Reflexion wäre dann zu fragen, ist es vielleicht trotzdem gerecht, obwohl es zu meinem eigenen Nachteil ist? Und da muss man dann schauen, wie man das, was gut für einen selber ist, was meine eigenen Überzeugungen sind, in Einklang bringt mit den Vorstellungen anderer Menschen oder dem, was für andere Menschen gut und schlecht ist. Und da kann Ethik uns auch helfen. Also ich glaube, Ethik erfüllt also diese zwei Funktionen. Einmal vielleicht vor allem für die Entscheidungsträger, dass die informiert werden, was Gerechtigkeit ist, wie sie gerecht Politik machen können. Dann aber auch für Leute, die eher sozusagen Konsumenten der Politik sind, sich zu hinterfragen, wenn ich diese Politik jetzt ablehne, ist das sozusagen nur aus meinem eigenen Interesse oder ist das wirklich ein ethisches Urteil, dass diese Politik ungerecht ist oder nicht? Wenn man ethisch reflektiert, so zumindest meine Hoffnung, kann das vielleicht auch zu mehr Akzeptanz von politischen Entscheidungen führen.
Also ich betrachte den Begriff Ethik aus einer ganz anderen Perspektive. Das sind zwei Theoretiker und ich muss die Ethik eigentlich jeden Tag anwenden. In dem Sinne, dass ich sage, wenn ich einen Patienten vor mir habe, bei dem ich eine gravierende Entscheidung treffen muss, operieren, nicht operieren, habe ich eine Grundlage, eine ethische Grundlage, die sich an einem einzelnen Individuum ausrichtet, nicht an einem Grundkonstrukt, was für mich hilfreich ist, aber in der Situation vielleicht gar nicht entscheidend. Sie haben gerade so ein schönes Beispiel gebracht, das bringe ich jetzt auch mal vielleicht, wenn Sie einen 89-jährigen schwer bettlägerigen Patienten haben, der zum Beispiel eine Krebserkrankung hat, die man operieren kann. Sie wissen aber ganz genau, die Operation ist mit schweren Nebenwirkungen versehen. Der Patient wird möglicherweise gar nicht mehr in der Lage sein, im weiteren Verlauf seines Lebens selbstständig dann das vorige Leben wieder aufnehmen zu können. Dann würden Sie sagen, das ist eine Leidensverlängerung, kein kurativer Ansatz. Der gleiche Ansatz gilt theoretisch auch für eine 27-jährige Frau mit einem anderthalbjährigen Kind, was 4 Monate Lebenserwartung dann eventuell geschenkt bekommt durch Leiden, was sie dann auf sich nimmt. Aber die Frau sagt, hey, ich will die 4 Monate mit meinem Kind verbringen. Dann habe ich die verdammte Verpflichtung als Arzt, das ethisch ganz anders zu betrachten als in dem Moment, wenn ich den 89-jährigen Patient vor mir habe. Ich habe also wirklich ganz andere ethische Grundlagen, dass ich auf ein einzelnes Individuum immer wieder und immer wieder stütze, Therapieabbruch und was alles dazugehört. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich Theoretiker habe, die mir Grundlagen, Grundkonstrukte liefern, die ich anwenden kann, die ich aber letzten Endes wirklich im Einzelfall immer wieder völlig neu ausrichten muss. Das ist für mich Ethik.
Wie ist es denn in der Philosophie und so in der Theorie der Ethik? Gibt es da so absolute Maßstäbe? Sie hatten gerade auch von richtig und falsch gesprochen. Wie kann man denn Verhalten oder Handlungen beurteilen? Gibt es richtig und falsch wie in den Naturwissenschaften oder gut und böse? Misst man das eher aneinander? Ist es besser und schlechter?
Verschiedene Philosophen geben darauf natürlich verschiedene Antworten. Das ist sehr umstritten in der Philosophie, was eigentlich Moral ist und ob moralische Fakten sich genauso verhalten wie naturwissenschaftliche Fakten. Ich selber denke, dass wir moralische Fakten haben. Also es gibt ein richtig und ein falsch, aber das Problem besteht darin, das zu wissen, was ist eigentlich richtig und was ist falsch. Also darin sehe ich die eigentliche Schwierigkeit, dass moralische Fakten uns nicht auf die gleiche Art und Weise zugänglich sind wie naturwissenschaftliche Fakten. Also wir können keine Experimente machen, um herauszufinden, was richtig oder was falsch ist. Es gibt natürlich da so ein paar Hilfswege in der Philosophie, könnte man sagen, um festzustellen, wenn man vor einer konkreten Entscheidung steht, ob nun diese Handlung richtig oder falsch ist, woher weiß ich dann, ob es richtig oder falsch ist, weil eben mir diese Fakten nicht zugänglich sind. Und wir sind ja jetzt im Kant-Jahr und jeder hat wahrscheinlich schon mal vom kategorischen Imperativ von Kant gehört, wonach man immer so handeln soll, dass die Maxime des eigenen Handels zum allgemeinen Gesetz werden kann. Das hört sich sehr abstrakt an. Das ist eine Methode, um herauszufinden, ob meine Handlungen richtig oder falsch sind. Vielleicht können wir uns das etwas konkreter vorstellen mit einem Ansatz von dem amerikanischen Philosophen John Rawls. Der hat gesagt, wenn wir uns fragen, was richtig oder falsch ist oder wie wir unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben gestalten wollen, dann sollten wir uns immer vorstellen, dass wir uns hinter dem Schleier des Nichtwissens befinden. Also wir diskutieren miteinander darüber, ob eine bestimmte Handlung richtig oder falsch ist. Also ganz konkret zum Beispiel, sollen wir die Armen mit Sozialhilfe unterstützen? Solange wir unsere eigenen Positionen kennen, also solange wir wissen, ich bin eine reiche Person in unserer Gesellschaft, wird man sehr motiviert argumentieren. Aber wenn man davon abstrahieren kann, und das soll der Schleier des Nichtwissens tun, dann ist es vielleicht eher möglich, allgemeingültige Gesetze zu finden. Hinter diesem Schleier des Nichtwissens, das sagt John Rawls, sollten wir uns vorstellen, wir wissen nicht, wer wir sind. Also wir wissen nicht, ob wir reich oder arm sind. Wir wissen nicht, ob wir Frauen oder Männer sind. Wir wissen nicht, welche Vorstellungen vom guten Leben wir haben, ob wir alt oder jung sind. Das alles wissen wir nicht. Und jetzt müssen wir hinter diesem Schleier des Nichtwissens herausfinden, was eigentlich die moralischen Prinzipien sind, die unser Zusammenleben gestalten sollen. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann werden wir vielleicht Regeln finden können, die nicht aus unserem eigenen Interesse heraus motiviert sind. Also ich versuche nicht, das Beste für mich herauszuholen, sondern ich überlege immer, ob die Regeln, die wir hinter diesem Schleier finden, für alle von Vorteil sein könnten. Also das ist ein methodisches Werkzeug, um Kants kategorischen Imperativ, um sich vorzustellen, was da für Antworten rauskommen könnten, wenn wir diesen anwenden. Und das ist eine Art und Weise, Zugang zu finden zu diesen moralischen Fakten, die wir ja nicht erforschen können, wie naturwissenschaftliche Fakten.
Diese Veranstaltung hier gehört ja zu einer Reihe. Und in der letzten Folge hatten wir Herrn Professor Bruns, den Institutsleiter für Medizinethik, zu Gast. Er hat davon gesprochen, dass auch in Zeiten des Nationalsozialismus Ethik gelehrt wurde, auch im Medizinstudium. Das ist ja doch ganz anders, als wir das heute betreiben. Und für mich stellt sich da die Frage, inwieweit ist Ethik auch vom Kontext abhängig, von der Zeit, aber vielleicht auch von den geografischen Gegebenheiten. Frau Plato vielleicht.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht ganz hilfreich, eine Unterscheidung zu machen, die man mit den Begriffen Ethik und Ethos differenzieren könnte. Es gibt nämlich durchaus eigene ethische Systeme, die für spezielle Milieus, vielleicht auch für Altersgruppen gelten und die da eine sehr hohe Geltung haben, die im Kontrast zu anderen Werten vielleicht sogar in der gleichen Gesellschaft stehen können. Ein gutes Beispiel, wo man das veranschaulichen kann, ist die Mafia. Die lebt mit ihren Regeln und ihren Handlungen natürlich im Konflikt mit sämtlichen Normen und Werten, die breite sie umgebende Gesellschaft vertritt. Innerhalb dieses Systems gibt es aber ein ganz eigenes, sehr enges Regelsystem. Zum Beispiel, dass es als ein ganz starker und schwieriger Regelbruch gilt, die eigene Mutter zu beleidigen oder Frauen zu schlagen. Das ist natürlich absolut absurd, wenn man sich vorstellt, dass an anderer Stelle erpresserischer Mord geschieht. Aber dieses eigene Ethos-System in der Gruppe eine ganz eigene Logik und auch eine hohe Geltung und Verbindlichkeit hat, die auch nicht aufgesetzt ist. Und überhaupt muss man feststellen, dass Ethik, wir haben zwar jetzt gerade gehört, natürlich, wenn man von der Absicht her denkt, universale Geltung entfalten kann, aber sie ist immer auch zeitlich gebunden. Und man muss auch feststellen, dass die meisten Normen oder Werte ja eben nicht hier in solchen akademischen Diskursen passieren und auch nicht in Gremien, sondern dass die meisten Normen eigentlich über Normalität kommen. Also wir verhalten uns oder sehen etwas auf eine bestimmte Art und Weise, empfinden das irgendwann als normal. Irgendwann finden wir dann abweichendes Urteilen und Handeln als nicht normal und etwas wird schleichend zu Norm. Das nennen wir die normative Kraft des Faktischen. Und deswegen kommt es durchaus zu Entwicklungen und auch gegenläufigen Wertehaltungen innerhalb von einer Gesellschaft, die trotzdem nach aller Logik, was wir danach richtig oder falsch befinden, Geltung haben.
Wir sprechen ja hier ganz gerne von einem christlichen Abendland. Welche Bedeutung hat denn das Christentum für Werte hier? Und wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wie ist das mit dem Abendland? Gibt es da irgendwie gemeinsame Werte, gemeinsame Ansichten? Was hat es auf sich?
Ja, ich bemühe mich um eine kurze Antwort, weil dazu könnte ich jetzt eine ganze Vorlesung halten. Also natürlich kann man massiv hinterfragen, ob wir überhaupt noch eine christliche Gesellschaft sind. Weniger als 50% gehören irgendeiner Konfession an. Ich neige aber dazu, dann immer zu beobachten, was auch Studien ergeben, dass es natürlich christliche Haltung oder auch religiöse Vorstellungen gibt, aber die nehmen halt nicht mehr die Form an von dem, was die Kirche vertritt. Also man kann feststellen, dass Kirchlichkeit und Glaubensvorstellungen oder auch Haltungen inzwischen längst ausgewandert sind aus den Institutionen, die uns mehrheitlich nichts mehr sagen. Wenn man diese Trennung akzeptiert, dann kann man sagen, sind wir vielleicht in gewisser Hinsicht noch eine christliche Gesellschaft. Denn wir haben sowas wie eine Tiefenstruktur. Allein zum Beispiel die Tatsache, was ich gerade von meinem Kollegen gehört habe, dass wir uns leisten, das einzelne Individuum so stark an unsere Entscheidungen zu binden. Das ist was sehr christlich geprägtes. Das würde in anderen religiös geprägten Gesellschaften, hinduistischen oder buddhistischen und auch islamischen Gesellschaften, so vielleicht nicht passieren. Aber ich würde deswegen nicht sagen, dass wir christlich-abendländisch sind. Ganz im Gegenteil. Wenn ich das höre, möchte ich immer, man hört es ja auch im politischen Diskurs manchmal als eine Abgrenzungsstrategie, dann möchte ich mal aufspringen und sagen, es gibt gar nicht das christlich-abendländische. Die Religionen, die sich bei uns finden in Europa, haben sich schon immer seit über 1000 Jahren und länger miteinander vermischt, voneinander abgeschrieben, voneinander sich abgegrenzt. Auch das ist eine Form des sich aufeinanderbeziehens. Deswegen gibt es so etwas in Reinkultur wie christlich-abendländisch überhaupt nicht. Aber ich würde behaupten, dass es sowas wie eine Tiefenstruktur in unseren Norm- und Wertvorstellungen durchaus gibt.
Und wie ist das mit zunehmender Pluralisierung? Also wir haben ja immer mehr Einfluss auch von anderen Religionen. Hat das Einfluss auf die ja vorherrschenden Werte, gesellschaftlichen Ansichten?
Ja, in so einem permanenten, langsamen Prozess natürlich. Schon allein, also es kann es in zwei dynamischen Richtungen haben. Zum einen, dass mir bewusster wird, wer ich eigentlich bin. Denn in der Konfrontation mit dem vermeintlich Fremden wird mir manchmal auch gewahr, was mir eigentlich sehr zu eigen ist. Ist aber auch so, dass es da natürlich Veränderungen gibt. Essensgewohnheiten sind was ziemlich Typisches. Also Fasten gehört schon immer zu allen Religionen, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Inzwischen gibt es aber auch eine breite Bewegung des säkularen Fastens, sei es für die Gesundheit oder für die Besinnung oder zum Abstand nehmen oder was auch immer. Und man kann gerade an diesem Thema und auch an vielen anderen beobachten, wie sich das gegenseitig beeinflusst, begrifflich, in den Praxen, die wir dabei haben, in den Begründungen, die dahinter stehen. Und im Fachbegriff nennen wir das Synkretismen, also dieses Zusammenkommen im Glauben. Und das muss eben, wie gesagt, nicht mal explizit religiös sein.
Ich würde da eigentlich gern einsteigen. Also Frau Plato hat jetzt sehr ausführlich darüber gesprochen, dass wir in der Gesellschaft eine hohe Diversität finden, dass sich über Raum und Zeit tatsächlich die Moralvorstellungen oder der Ethos, wie sie es genannt hat, unterscheiden. Aber ich würde da gern hinzufügen aus der Perspektive der wissenschaftlichen Ethik, dass wir schon trotz dieser Diversität darüber sprechen können, ob manche Moralvorstellungen vielleicht besser oder schlechter gerechtfertigt sind. Also wir müssen immer auch eine gewisse Metaebene einnehmen, wenn wir über diese Moralvorstellungen sprechen. Also einerseits sollte unsere Gesellschaft vielleicht gewährleisten, dass diese verschiedenen Moralvorstellungen, die auch aus den Religionen kommen, nebeneinander existieren können. Aber andererseits, wir hatten das Beispiel gehört aus der Zeit des Nationalsozialismus, solche Praktiken oder gewisse Praktiken wollen wir natürlich auch verurteilen. Also es kann nicht ganz beliebig sein, dass wir sagen, ja, es gibt diese verschiedenen Moralvorstellungen, die existieren alle gleichberechtigt nebeneinander, sondern wir müssen da einen Kompromiss finden, dass wir sagen können, bis zu gewissem Grad können wir Diversität erlauben. Das ist vereinbar mit unserer pluralistischen, liberalen Wertvorstellung. Andererseits gibt es auch einfach Moralvorstellungen, die nicht akzeptabel sind und wo man auch über Zeit und Raum hinweg sagen kann, die sind einfach ethisch nicht rechtfertigbar. Also zum Beispiel würden wir heutzutage alle akzeptieren, dass alle Menschen gleichen moralischen Wert haben und nicht verschiedene gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich behandelt werden sollten oder beurteilt werden sollten. Also Moralvorstellungen die zu solchen Ergebnissen kommen, die finden wir vielleicht empirisch und wir können erklären, wie diese Vorstellungen zustande kamen, aber ob sie dann auch ethisch rechtfertigbar sind, ob sie den Ansprüchen von Rationalität und Kohärenz standhalten können, das ist nochmal eine andere Frage.
Ich würde gerne auf einen Punkt kommen, Frau Hecht, den Sie vorhin mal gesagt haben. Sie haben fast bedauernd festgestellt, dass die Philosophie nicht in der Lage ist, Studien durchzuführen, um bestimmte Ergebnisse zu produzieren. Der Mediziner hat ein viel größeres Problem. Der kann Studien durchführen, produziert Ergebnisse und glaubt wahnsinnig fest an diese Ergebnisse und handelt danach und verliert die Demut vor der Möglichkeit, dass das Ergebnis falsch sein kann. Und das ist ein Riesenproblem für die Medizin, was sich auch ethisch aufbaut. Ganz konkretes Beispiel, bis vor 6, 7 Jahren galt es als absolut unumstößlich und ganz toll, wenn Patienten, die wiederbelebt worden sind, erstmal für 2 Tage unterkühlt auf der Intensivstation behandelt werden, damit das Gehirn geschützt wird. Hat man gemacht und hat gedacht, das ist ganz toll, damit haben wir die Ergebnisse verbessert. Was man dabei übersehen hat, ist ganz einfache Nebenwirkungen und die sind nicht ins Kalkül gezogen worden. Die hat man dann erst in dieser Situation entdeckt, die Patienten fingen an zu bluten, weil niedrige Körpertemperaturen zerstören das Gerinnungssystem. Die Patienten fingen an, Lungenentzündungen zu kriegen. Niedrige Körpertemperaturen, das weiß jeder von Ihnen, der schon mal im Regen gestanden hat, man holt sich eine Erkältung. Die holt man sich auch auf der Intensivstation. Die haben dann schwere Bettlungenentzündungen bekommen. Und vor einem Jahr hat man das Ganze wieder fallen lassen. Da hat man gesagt, nee, das bringt jetzt doch nichts. Und die Patienten haben jetzt nicht wirklich davon profitiert. Die Demut vor der Möglichkeit, dass man Fehler macht, die wächst mit der Möglichkeit, Studien zu treiben. Und das ist etwas, was Sie als Vorteil eigentlich besitzen. Das theoretische Konstrukt bietet Ihnen immer eine Möglichkeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Wir werden mit der Möglichkeit konfrontiert, Schaden anzurichten.
Es gibt natürlich dann in der Gesellschaft auch die Erwartungshaltung, dass die Ethik klare Antworten produzieren kann. Also Studierende kommen oft in meine Seminare und haben eben diese Vorstellung, dass ja, es gibt ja so viele unterschiedliche Moralvorstellungen, also es gibt kein richtig und kein falsch, das ist alles irgendwie subjektiv. Man hat Vorteile und Nachteile, ob man nun genaue Antworten finden
der
kann.
Der Philosoph als Seelsorger, genau.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.